Absoluter Greatest Hits, yeah. Intro-Song. Unerreicht, yeah. Immer noch Lennart mit seiner Version von Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Herzlich,
hey.
Willkommen, es ist Boomer Cringe Time.
Es ist
hier
Mittwoch.
Ist Jan Böhmermann, mir zugeschaltet aus seiner Heimatstadt, dort, wo er hingehört, wo er gewachsen ist, mir zugeschaltet, der gute alte Olli Schulz.
Ja, was?
Wie ist es in deiner Heimat?
In meiner Heimat, ich bin gerade in Hamburg, deswegen darf ich entschuldigen, ich bin gerade in einem riesigen Büro. In Hamburg sind die Büros alle viel größer, deswegen ist so halt.
Ach, das ist gar kein Hotelzimmer.
Ich bin in einem Büro.
Bei dir finanziell nicht so gut und du hast ein Downgrade bekommen im Hotel.
Nein. Es handelt sich um ein Büro, was aber aussieht wie ein Hotelzimmer. Das ist nämlich das Besondere an Hamburg. Diese Stadt ist so wunderschön, ekelerregend schön. Ich bin heute Morgen um 7 schon an den Landungsbrücken gewesen und habe das wirklich nur mit einer Mischung aus Ekel und Neid zur Kenntnis genommen, wie dann diese U-Bahn über diese Kurve rumfährt an der Elbphilharmonie, wie wunderschön die Stadt ist, wenn die Sonne aufgeht. Gestern Abend bin ich mit dem Zug vorbeigefahren am neuen Bahnhof Hamburg-Harburg, der ja auch wunderschön wird. Ich glaube, da stehen schon so ein paar U-Bahnen drin und ein paar S-Bahnen. Und dann sind die Kräne blau angeleuchtet. Es sieht fantastisch aus im Hafen.
Hamburg ist im Umbruch gerade, Jan. Tatsächlich in Altona wird auch der gesamte Bahnhof bald umgebaut werden. Da soll auch so ein neuer, dafür soll Dammtor, glaube ich, wegfallen und da eine größere. Es ist einiges in Planung. Hamburg ist keine richtige Medienstadt mehr. Wir haben eben schon gequatscht ein bisschen über Hamburg und vielleicht ist das der Grund, warum es Hamburg auch gut geht. Erstmal ist es die Stadt immer noch mit den meisten Millionären in Deutschland, soweit ich weiß. Zweitens laufen da nicht wie in Köln, auch in Berlin, wo wir ja leben, so aufgepeitschte Medienleute rum, die immer nur aufs Handy gucken, sondern auch Leute, die einfach nochmal einen richtigen Beruf haben und irgendwas machen oder einfach vom Geld ihrer Eltern, ihrer Rädereltern leben oder ähnliches. Aber auf alle Fälle haben die Leute da eine gute Zeit. Das habe ich auch schon festgestellt mit den alten Leuten. Hamburg hat aber auch einfach mehr Geld und ich hatte auch gerade fünf fantastische Tage nochmal in Hamburg gehabt.
Und du warst bei Kicken mit Herz, da müssen wir gleich nochmal ausführlich drüber sprechen.
Ja, mit Kicken mit Herz leider nur eine Halbzeit. Der Feueralarm vom Hausboot
wir werden es gleich erklären. Feueralarm auf dem Hausboot. Achtung, was ist passiert? Warum hat es gebrannt bei Schulz? Hat es überhaupt gebrannt? Vorher nochmal ganz kurz, müssen wir die...
Nach der Werbung, die jetzt kommt, natürlich
nein,
von unserem
die Daten,
Partner.
Wir müssen die Daten nochmal kurz sagen. Heute ist der 6. September, 6.9.69.
Ja. Frivol, Alter, frivol.
Und es ist Kalenderwoche 36, also wir sind schon echt weit im Jahr. So langsam kann man sich Gedanken darüber machen, warum die Supermärkte das Marzipan noch nicht rausstellen und was man sich so an Weihnachten gönnen möchte, wenn man mit der Familie wieder zusammen ist. Es wird so langsam, obwohl diese Woche, was für ein schönes Wetter. Ich dachte auch erst in Hamburg, läufst du hin und es wird irgendwie nieselig, aber nur schönes Wetter. Ich habe, guck mal hier, schau mal, kurze Hose an.
Kurzes Höschen, ja.
Ich sehe aus wie der junge Günter Grass, laufe ich hier rum, wie den Günter Grass als Kind, in kurzer Hose.
Ist mir nicht verborgen geblieben, dass du entweder selber oder jemand hast, der ein bisschen an deinem Look arbeitet. Weil du traust dich jetzt mal ein bisschen raus. Außerhalb deines Berufes nicht nur Anzug, sondern ich habe dich gesehen, Kapuzenpulli, eine freche kleine Mütze auf, auch mal ein bisschen was Buntes. Wann kommen die lackierten Fingernägel? Das ist ja der nächste Step. Und wann kommen so Ketten und Schmuck? Bist du noch ein Schmucktyp?
Ich habe so ein paar so Haifischzähne und kleine Muscheln an Lederbändern, die trage ich ganz gerne mal, wenn ich auf so informelle Events gehe, wenn ich mich mit Markus Heidemanns und Markus Lanz unterhalte. unterhalte über die Zukunft des ZDF oder sowas, beim Medientreff, wenn ich in Altona aussteige, mal zum, das ist ja das Einzige, was es noch gibt in Altona, da ist ja noch Markus Lanz, ansonsten ist er ja nichts mehr. Du fährst da hinten nach, wenn du zu Markus Lanz willst, als Gast oder als Zuschauerin, einfach durchfahren, Altona aussteigen, bist du im Grunde genommen
direkt im Studio. Stahltwiede heißt die Straße.
Stahltwiede. Es klingt wie
ein Kinderbuch. Da war nämlich mein Schrauber früher.
Stahltwiede, klingt wie ein Kinderbuch. Das ist
jetzt das Stahltwiede. Was? Ja. Nix, ich wollte noch gerade sagen, ich habe den Namen jetzt gerade von den Brüdern. Oh, die waren so geil, Alter. Das war der beste Schrauber. Haben wir auch schon mal drüber geredet, aber das ist jetzt eine... Oh.
In der Stahltwiede. Und da ist Markus Lanz in seinem Studio, macht da Markus Lanz dreimal die Woche. Und das ist, wenn man so ein älteres Semester, älterer Medienfuchs, dann war man da schon mal früher bei Kerner. Der hat nämlich das Studio übernommen von Kerner und musste da, glaube ich, eine Teufelsaustreibung, es musste entweiht werden, da musste mal der Erzbischof kommen und musste einmal den Kerner da raustreiben mit so einem Weihrauchkessel. Und dann ist seitdem, ist das Feng Shui wieder stimmt, ist da Markus Lanz drin und nimmt da sehr erfolgreich seine Sendung auf. Ansonsten gibt es noch den NDR. Da habe ich mich diese Woche unterhalten mit einer, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber mit einer im NDR hoch angesehenen Persönlichkeit über dieses furchtbare Studio des Norddeutschen Rundfunks in der U-Green-Allee, was wirklich so, also da würde man sich nicht wundern, wenn da irgendwie so Leichen auf so Bahren durchgeschoben werden, was, glaube ich, nebenbei auch als rechtsmedizinisches Institut der Uni Hamburg missbraucht wird, wenn da nicht die NDR-Talkshow aufgezeichnet wird.
Da ist ja, das ist das Einzige, warum man da eigentlich noch hinfährt. Lass uns nicht so viel über Fernsehen reden, sonst langweilen wir die Zuschauer wieder. Immer mit diesem ganzen internen, Jan, das ist ja auch nur mal, guck mal, eigentlich eine ganz kleine Medienwelt, in der viele Leute nicht auskennen. Viele erwarten von uns Entertainment, gute Unterhaltung und ähnliches. Ich kann doch aber eine Sache sagen, meine Sammelklage gegen alle Quizshows in Deutschland läuft. Ich habe so viel Feedback bekommen, so viel Post. Es geht mir nicht nur um Günther Jauch. Günther Jauch steht mit dieser Talkshow, die ja immer noch eine der größten ist und wo jeder eine Lebensgeschichte erzählen muss, ganz vorne. Aber ich habe auch all die anderen Quizshows gerade auf dem Kicker, wo diese gelackten Leute sitzen, wo man auch denkt, ja, der spielt doch oft Komparse in Filmen, dann ist er in Quizsendung. Man kann ja auch davon leben, wenn man eigentlich die ganze Zeit nur im Fernsehen sich rumtreibt. Dann gibt's hier nochmal Geld, Begrüßungsgeld.
Wem sagst du das? Ich verdiene seit Jahren kein richtiges Einkommen mehr. Ich kriege immer nur Aufwandsentschädigung und Hotels bezahlt. Und ab und zu
mal viele fragen sich ja, warum mit mir immer noch mit so einem unkorrekten Typen wie mir diesen Podcast machst, Es ist der finanzielle Druck. Wenn man im Fernsehen kaum noch bezahlt wird, dann bleibt einem nichts anderes. Mir geht's mit der Musik genauso. Das hier ist unser gemeinsames Auffangbecken, was wir haben, Jan. Ja.
Olli, jetzt kommen wir aber mal schnell zu dem Highlight der Woche. Du warst bei Kicken mit Herz, du konntest allerdings nur eine Halbzeit mit dabei sein.
Ich habe nur eine Minute gespielt, weil Felix Magath, der unser Trainer war, immer noch das System spielt, was er damals, mit dem er schon als er in China war, die Mannschaft gebrochen hat. Er hat einfach nicht ausgewechselt. Und ich habe irgendwann auch ins Mikro, als Steffen Halaschka, der das Ganze moderiert hat, vorbeikam, gesagt, ich bin unzufrieden mit dem Trainer. Und dann ging der Feueralarm vom Handy los, weil da war eine Geburtstagsparty. Gleichzeitig, das Boot war vermietet. Ich war in Hamburg, bin da schnell hingefahren. Als die zweite Halbzeit losfahr, viele dachten, ich bin beleidigt und war sauer auf Felix Magath. Nee, ich musste woanders
auch
hin.
Auch natürlich.
Und so habe ich dieses Jahr nur irgendwie 90 Sekunden, habe aber gleich einen umgeholzt in meinem ersten Ballkontakt. Einen von den Ärzten, die übrigens haben die Allstars, also die Prominenten, gewonnen, hatten aber auch Hilfe von 2, 3 Fußballern, die dabei waren. Und sonst war Jorge war wieder dabei. Elton habe ich getroffen. Nachdem wir ja Elton so ein bisschen nicht angegangen, aber es so ein bisschen Kritik gab, war es sehr schön, ihn zu sehen und ihn ganz eng in meine Arme zu nehmen. Wir haben uns umarmt und haben uns gefreut. Viele Promis waren da. Und danach hat Eugen Block, ne, vom Blockhaus, ne, richtig einen springen lassen. Es gab eine Aftershow-Party, wo dann auch noch Johannes Oerding, der auch da war, der jetzt ganz viele so kleine, so fancy, der sieht aus wie ein Hipster aus Berlin, ist aber ein solider Liedermacher, ist mir aufgefallen, aus Hamburg, aber der hat so ganz viele Tattoos, so kleine, wie das so diese jungen, ganz jungen Leute haben. Weißt du, der hat so einen ganz eigenen
Tattoo-Style. Also was man so früher auf den Tisch geschrieben hat, das macht man heute mit der Tattoo-Nadel auf den
Oberschenkel. Genau. Und den Style hat, das ist mir das erste Mal aufgefallen, fährt er. Sieht aber okay aus, sieht gut aus. Jetzt müsste er nur noch die Musik dazu machen. Jetzt müsste nur noch, ja, weißt du,
zu dem. Aber ist das, meinst du, dass es was mit der Trennung zu tun hat von Ina Müller? Die sind ja nicht mehr zusammen, wenn ich das richtig,
Ey, Frauen zusammen. Schneiden sich die Haare nach der Trennung, Männer machen sich kleine verrückte Tattoos. Wahrscheinlich hängt's damit zusammen.
Und Eugen Block, also diese Steakhouse-Kette.
Blockhaus. Ja, genau. Oder der Sohn hat jetzt auch noch irgendeine Dependance. Das ist ja, Eugen Block ist ja einer der größten Geschäftsleute in Hamburg. Der hat ja wirklich da in den 60er Jahren angefangen, schreibt sich auf die Fahne, auch den ersten Burger, den Hamburger, nach Deutschland gebracht zu haben.
Der erste Mann, der in Hamburg eine Kuh mit bloßen Händen umgebracht hat, um das
Fleisch zu machen. Eugen hat die Kühe am Anfang noch selber erwürgt. Auf alle Fälle gab es dann da eine große Party, noch Aftershow-Party, wo es auf alle Fälle direkt, da war früher das Pup-Arsch war, wenn sich da einer noch dran erinnern kann. Der große Bagger- und Fickladen, Pup-Arsch, das war eine Zeit, die leider...
Ich hab's verrückte Kneipe hieß
es. Die total verrückte Kneipe. Genau. Ich habe in einem Konkurrenzunternehmen ja damals gearbeitet, und zwar im Zungenkuss in Wandsbek. Das war am Wandsbeker Markt tatsächlich ein Baggerladen, wo ich als Zapfer gearbeitet habe und wo wirklich ich auch einem, ganz ehrlich, den Respekt vor Männern und Frauen verloren habe. Weil ich war früher, ganz mit Mitte 20 war ich noch total moralisch. Ich habe an die große Liebe geglaubt. Ich habe dran gedacht, man verschwendet sich nicht. One-Night-Stands, all dieser ganze Scheiß. Man lernt jemanden kennen, ist dem treu. Ich war da wirklich am Anfang sehr blauäugig.
Der Menschen, süße Olli, auch im Frühjahr.
Ja, und ich war ziemlich lange sehr moralisch. Das wurde mir aber ausgetrieben im Zungenkuss. Weil da habe ich dann einfach wirklich Leute gesehen, die rumgemacht haben. Dann kommen auch so Mädchen rein. Und ich war damals auch so einer, so der schnell geschwärmt hat für ihn. Ich dachte, ach, das ist eine, guck mal, da diese beiden Mädchen da. Ach, wenn ich die jetzt kennen würde. Und dann kommt irgendein Assi an und sagt zu mir, ey, siehst du die, also das war so ein Rundtresen, ja. Und dann hat mich so ein Typ rangeholt und sagt so auf der anderen Seite, siehst du die Frauen da beiden, die drüben, siehst du die? Sag denen mal, die können trinken, was sie wollen, auf meinen Namen. Geh mal rüber, mach das mal. Man wurde auch wie ein Arschloch behandelt, weil die alle voll waren. Dann bin ich rüber zu den beiden Frauen und hab gesagt, ja, hier, der Typ, der sagt, ihr könnt hier trinken, was ihr wollt, auf seinen Nacken. Und hab schon die Augen verdreht nach dem Motto, das ist ein besoffener Assi, um so solidarisch mit den Frauen zu sein. Und die beiden nur so, echt? Dann nehmen wir eine Wodka-Feigebombe. Ich so, okay, Wodka-Feigebombe. Und dann habe ich den Wodka-Feige, und später ist dann noch eine von denen einfach mit so einem Assi, das war noch Mitte 94, 95, da war ich Anfang 20, da war Fokuhila noch nicht ganz ausgetrieben aus der Gesellschaft. Die sahen da, die letzten Fokuhila-Typen und Oberlippenbartträger, bevor ein neuer Style kam in den 90ern, sind alle ins Zungenkuss gegangen. Dann gab's noch Pflaumenbaum, dann gab's immer diese Läden, und am Anfang war das auch noch mit schlüpfrigen Motto Partys und so. Das ist immer mehr dann weggegangen. Inzwischen gibt es all diese Läden nicht mehr. Und ich hatte einen Aufkleber, da stand, also so ein Sticker, da stand drauf, ich heiße Olli und du. Und musste dann die ganze Zeit da arbeiten. Oh, es war so schlimm. Und der Typ, der Chef, hat mich rausgeschmissen, weil er meinte, ich war nicht witzig genug. Meine Sprüche waren nicht, wirklich. Der, ich bin rausgeschmissen worden, weil ich nicht witzig genug war.
Ey, das habe ich bestimmt auch schon mal in der Sendung
gesagt. Aber da siehst du mal, das ist so eine Anekdote, das ist eine Erklärung für vieles, was einige Leute in unserer Sendung zu Recht natürlich kritisieren. Warum ist das so unbeweglich? Warum macht ihr nicht mal? Warum seid ihr so distanziert zu diesen ganzen Begriffen und so? Mhm. Es ist einfach eine ganz andere Zeit. Da hießen die Kneipen noch Zungenkuss. Da gab es kein Tinder. Da musste man noch an der Bar mit Wodka Feige nach rechts swipen, wenn man irgendwas wollte.
Ja, wirklich.
So ja. War das damals.
Aber ne? Pupa steht total verrückt. Ich bin ja zum Glück ein paar Jahre jünger. Also ich bin genau in diese leere Zeit reingefallen, wo diese Kneipen zugegangen sind oder man schon dachte, da gehst du nicht hin. Und ich war zu jung für Diskos und so und hat mich ohnehin nicht so angezogen. Aber du hast echt noch diese Zeit mitgenommen, ne? Von der, ja. So diese ganze Heinz Strunk und mit Pfefferminz bin ich dein Prinz. Und
wo dann die habe ich noch mitbekommen. Meine erste Kneipe, in der ich war neben dem Mick Meusburg, das sagt dir vielleicht auch was.
Mick Meusburg, natürlich legendär.
Und dann im Pose Muckel, das war die große Disco am Jungfernstieg, also da im Hanseviertel, wo man mit auf drei oder vier Dancefloors, das war unterirdisch, das war riesengroß, es gab Pose Muckeltaler und es gab immer den Spruch, wenn man da hingegangen ist, Pullover in die Hose, ab ins Pose. Weil man lief da wirklich noch so, Pullover in die Hose und hatte diese Strassgürtel um. Die so, kennst du noch diese Strassgürtel, die man
Nein,
so damals
ich,
getragen
ich, ich
hat?
Bin auch als ja Typ. Paar Jahre jünger, ich habe den Strassgürtel habe ich einfach links liegen lassen. Aber alles nicht mehr da, alles nicht mehr existiert. Das ist alles jetzt verlagert ins Internet. Das sind alles jetzt Telegram-Gruppen,
WhatsApp-Gruppen. Ja, man kann natürlich aus, ich sag mal, sehr junge Leute, die jetzt politisch aktiv sind und alles so immer sehen mit, guck mal, wie die Menschen damals, das war doch alles sexistisch und so. Keine Ahnung, was das alles war, aber es war auch eine Zeit, die ich wahnsinnig gerne manchmal so zurückblicke und über die ich mehr Dokus sehen würde und mehr Filme, um das alles auch nochmal für mich aufzuarbeiten. Weil damals war meine Wertung anders, als es von Leuten ist, die immer nur rückblickend
sind. Jetzt lass uns aber mal nicht, so lange in der Luft hängen, spann uns mal nicht länger auf die Folter. Wie ist denn das Feueralarm-Ding an deinem Hausboot ausgegangen?
War jetzt Feueralarm? War gar nichts, Es war überhaupt nichts los, sondern auf der Party irgendwie ist da wohl Dampf gegenkommen. Ich habe die noch nicht mal den Leuten oben Bescheid gesagt, dass da Feueralarm war.
Die haben gevaped, die haben Shishas bestimmt, Shishas romantiert.
Irgendwie sowas in der Art. Es ist nichts weiter passiert und ich bin dann trotzdem zur Aftershow-Party, obwohl ich nur eine Halbzeit gespielt habe. Und es ist eine ganz tolle Aktion, es ist wahnsinnig viel Geld zusammengekommen. Und Tom Mia, der Herzarzt, ich weiß gar nicht genau seine Bezeichnung, der Kinderchirurgie, Kinderabteilung im UKE, der hat das alles mal ins Leben gerufen. Ist ein alter Freund von mir, mit dem ich zusammen, und das ist ja auch witzig, diese Seilschaft.
Im Pusemuggel, damals im Pusemuggel noch
zum Nee, aber er war Barmann, wo ich war Türsteher, auch im Docks am Wochenende, wenn keine Konzerte waren, bei so Oberstufenpartys und ähnliches. Und er war damals schon Medizinstudent, hat sein Geld am Tresen verdient und hat uns, Medizinstudenten haben uns Türsteher, also damals hat er mir uns ein bisschen herablassend angeguckt, kann ich aber auch verstehen, Alter, ganz ehrlich, wir waren aber auch echt die letzten Assis, die hier gearbeitet haben.
Aber man muss, lass mal nicht Mediziner auf so ein hohes Niveau heben.
Doch, weil
sicherlich machen die alle gute Arbeit und so. Aber ich muss mal sagen, die größten Schweine, die ich kenne, von denen ich die unseriösesten Geschichten in meinem Leben so abgespeichert habe, sind Ärzte und Leute, die im medizinischen Bereich arbeiten. Leute, die schon früh professionell mit den weirdesten Drogen in Kontakt kommen. Leute, die irgendwie den Respekt verlieren, aber die Angst vor dem Tod verlieren, weil sie halt mit 21, wenn andere Leute in Moisburg im Mic-Mac rumstehen oder Zungkuss im Pubahasch machen, dann schneiden die irgendwelche Leichen auf und lernen da quasi Winkel des Lebens kennen, die andere Leute gar nicht kennen. Und das stumpft natürlich ab. Legendäre Ärzte, die super in ihrem Fach drin sind, aber absolut keine menschliche Kompetenz haben, nicht in der Lage sind, auch Todesdiagnosen so rüberzubringen, dass einigermaßen man sich aufgehoben fühlt als Patient oder als Angehörige. Solche Geschichten gibt es nur von Ärzten, die wildesten auch bei Operationen, was da abgeht, Alter. Dass selbst das Cockpit von einem Piloten auf einem Langstreckenflug, hundertprozentig wird er mal ordentlich gekeult, da wird mal irgendwie, keine Ahnung, sexistische Witze erzählt, gemeinsam Porno geguckt oder sowas, wenn man da über dem Atlantik ist.
Aber da stellst du aber auch ganz schön viele Vorwürfe in Raum und Fragen. Nee,
aber man weiß doch, als ich rausbekommen habe in der Doku, dass in großen Flugzeugen so Klappbetten sind, wo sich die Crew zurückziehen kann, habe ich gewusst, Alter, die sind alle am Ficken da die ganze Zeit. Wenn die nicht irgendwie Tomatensaft servieren oder mal kurz das Steuer anfassen, dann sind die da am Rumvögeln oben. Einer guckt immer ein bisschen auf die Instrumente, dass nichts abschmiert, aber sonst würde eigentlich viel gefickt. Aber das ist nicht so schlimm im Vergleich zu dem, was Ärzte anrichten. Weil Ärzte sind wirklich, das sind teilweise schwierige Typen.
Sag ich dir ganz ehrlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ne, da sehe ich ganz anders. Ich glaube, jemanden, der wirklich bei Kindern oder generell im Gehirn oder bei Menschen operieren muss und man wirklich eine 50-50 Chance hat, ob dieser Mensch noch überlebt. Und die einzige Chance ist diese Operation. Und wenn jemand sowas beruflich macht, dann hat er meinetwegen auch das Recht, sich ab und zu mal reinzuknallen.
Ja, aber zum Beispiel bei einer Operation, dass die Leute einfach bei Operationen irgendwelche komischen... Ich hab einen Scheiß Splitter im Fuß, Alter. Ich habe einen Splitter im Fuß. Das merke ich jetzt gerade erst. Rausgezogen. So,
aber soll ich mit dem Mund mal da rangehen?
Nee, guck mal, ich musste mir einmal den Fuß aus, Schuh ausziehen. So, ich habe einen Splitter
gehabt. Aber das ist ja auch, wir sind der Podcast mit den schönen Männerfüßen.
Ja, das ist leider nicht was in der Marktforschung irgendwie abgefragt wird bei Spotify. Ansonsten wären wir längst weg von Spotify und aufgekauft von Disney Plus. Da können wir den Podcast mit den schönen Füßen machen. Naja, auf jeden Fall, ey, lieben Gruß an alle Ärzte da draußen. Reißt mal ein bisschen zusammen. Das ist nicht, die paar Male, wo ich in Vollnarkose war, ich habe da schon das Gefühl gehabt, dass die Sachen, die ich da mitbekommen habe, dass ich das nicht geträumt habe, sondern dass schon
irgendwie... Dass da mal so ein Daumen unter der Vorhaut war.
Ja. Okay. Mindest. Na, also halt mal, passt mal bitte auf, reißt euch mal zusammen. Ihr habt einen Eid auf den Hippopotamus geschworen, auf das dicke Nilpferd mit dem, den Hippopotamus-Eid haben die Ärzte geschworen.
Ich bin großer Supporter von allen Menschen, die in Pflegeberufen, in Arztberufen und ähnlichen arbeiten. Vor allem nach dieser Corona-Zeit.
Kleiner Applaus von mir, auch von Boris Becker und mir. Ich klatsche immer noch.
Ja. Mach du mal ruhig deine Späße drüber. Währenddessen mache ich ganz kurz noch einen musikalischen Teil in diese Sendung einstreuen. Es ist nämlich jemand gestorben und der Sänger Steve Harwell, der Sänger von Smash Mouth, ist tot. Mit 57 Jahren, ich glaube an Leberversagen gestorben. Smash Mouth, eine Band aus den 90er Jahren, die ich voll miterlebt habe. Die hatten diesen Riesenhit All Star. Oder Rockstar. Hey now, you're a Rockstar. Durch Shrek natürlich ein Riesenhit geworden. Mhm. Und danach hat die Band nicht mehr viel Großes gemacht. Die ersten beiden Platten habe ich mir gekauft und die allererste Platte kam in einer Zeit raus, 1996 oder 97, wo in einer Tour geniale Musik rauskam. Und ich war damals wirklich, ich habe alle Arten von Musik, Hip-Hop, Punk, Metal, damals gab es alles und alles war am Explodieren. Und diese Band habe ich auch sehr geliebt. Bevor die nämlich diesen großen Hit hatte, das war eine Band, die viele Ska-Einflüsse hat, die so ein bisschen alles von allem, was hatte, Punk. Und ich mache mal zwei Songs von denen auf unsere Fidi- und Bumsi-Liste, weil auch gerade nochmal Sommer ist. Walking on the Sun. Wie oft habe ich in meiner WG und auch irgendwie auf dem Hamburg Hamburger Berg in irgendwelchen Läden zu diesem Song getanzt, Walking on the Sun von Smash Mouth. Und dann Nervous in the Alley, ein Ska-Song, weil Ska war auch ein Element, was sie oft in ihrer Musik hatten. Und gleichzeitig packe ich noch Sublime drauf. Sublime, die so Mitbegründer dieses Genres waren und auch 1996 ihr drittes Album rausgebracht haben. Leider ist direkt eine Woche oder vor der Woche der Veröffentlichung der Sänger an Heroin gestorben, hat nicht mehr mitbekommen, dass diese Band danach voll durchgestartet ist mit dieser Platte. Und ich packe jetzt den Song von denen, warte mal, Doing Time, ein Klassiker auch, weil auch Sommer gerade ist, auf die Liste. Und dann noch eine dritte Band, Everclear, auch in den 90ern, alles so im gleichen Jahr rausgekommen, mit ihrer zweiten Platte und dem Song Everything to Everyone. Wie ist der Song nochmal? Everything to Everyone, Everclear. Smash Mouth, Everclear, Sublime und Father of Mine
auch mein noch von Gott, Everclear. Mein Gott, Olli, sag mal, was hast
ganz
du denn?
Kurz,
was,
hast drei du ganz Bands schon aus den 90ern. Und ich werde dann ganz nostalgisch, wenn ich dann halt lese, dass der gestorben ist, beziehungsweise erinnere mich sehr, sehr gerne an diese Zeit zurück, als diese Bands gerade groß draußen waren. Und es sind fast 30 Jahre inzwischen vergangen. Genau, das viele Leute, die jetzt in meinem Alter sind, werden und auch genau diese Musik gehört haben, wissen genau, was ich meine und welche Zeit das war und was da alles an Musik rauskam. Die drei Bands, Everclear, Sublime und Smash Mouth, gehören irgendwie zusammen. Und wer auch noch dazu gehört, ist Mighty Mighty Boss Towns, weil die damals auch eine Platte rausgebracht haben und auch Ska, eine Ska, fantastische Ska-Band waren. Und der Song The Impression That I Got, den müssen wir auch noch hören.
Das ist der New,
bringt euch zurück in den 90er.
Das Old Music Wednesday hier bei
Festival. Genau, so ein bisschen so. Es ist ein Rückblick auf die 90er Jahre gewesen gerade mal. Und vier amerikanische Bands, die alle geil waren.
Und vielleicht einfach dazu einen Wodka Feige trinken, einen Zungenkuss üben und gemeinsam an Großraumdiskotheken.
Genau, da war ich schon raus, da war die Zungenkuss, da hatte ich mich schon befreit aus der Zungenkusszeit.
Hey, ich bin Olli und du? Ist ein sehr schöner Sendungstitel, aber wir haben heute natürlich die Kalenderwoche als Sendungstitel. Boomer Cringe Nummer 36.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box, Box, Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikros.
Wir müssen ganz kurz noch eine Sache nacharbeiten, die mir so ein bisschen auf der Seele hängt, weil ich eigentlich gar nicht mehr viel dazu sagen möchte. Erstmal zum einen, es wird keine Witze geben, das verkackte Foto von Olaf Scholz mit der scheiß Augenklappe. Alter, was ist denn das für ein Wix-PR-Move, Alter? Klär mal lieber die Cum-Ex-Affäre auf.
Er will damit sagen, dass er wie edgy er ist einfach.
Ja, ne? Aber soll man die Augenklappen-Fotos mal weglassen? Mal lieber sagen, was damals mit Olearius gelaufen ist. Was war denn da nun? Was hat er nun gewusst von den Steuertricks? Mach mal die Hosen runter, du alter Freibeuter. Lass diese Piratenfotos mal bleiben.
Dieser Typ, ey, ganz ehrlich.
Ich bin gespannt auf eure Memes, Mann, Alter. Ich bin gespannt auf das du mal die
Wahrheit sagst. Genau, alleine diese Aufforderung, das hat er gepostet, ne? Ich bin gespannt.
Ich bin gespannt auf eure Memes, weil du bist ja fucking Bundeskanzler. Hör mal auf, mich hier so anzukumpeln. Irgendwie bei Twitter oder bei X. So. Und das andere, was mir noch voll auf der Seele hängt, ist, ich will es einmal nur kurz loswerden. Ich sag auch gar nichts mehr dazu. Dass Markus Söder ein Opportunist ist, der sein Markus Söder-Fähnchen in die Richtung hält, wo der Wind, er glaubt, am stärksten herweht, ist ja das eine. Aber dass da diese Schamlosigkeit kurz vor der Wahl oder diese Schisshaftigkeit von ihm so weit geht, dass er das dem Typen hat durchgehen lassen und der sich da einfach jetzt feiern lässt in dieser merkwürdigen Bierzeltwelt von Leuten, die nicht sagen, ja, ich halt trotzdem zu ihm, sondern ich halt deswegen zu ihm, weil diese Sachen mit den ganzen Witzen da mit dem Flugblatt, ich sehe das ehrlich gesagt genauso. Ich sehe das doch genauso. Das ist nicht irgendwie eine Unterbrechung, das ist keine neue Qualität oder eine Überschreitung einer roten Linie, sondern es ist einfach geil straight up Kontinuität in der deutschen
Spitzenpolitik. Die 25 Fragen des Markus Söder.
Und 25 Fragen, alleine diesen Move zu machen.
Das vor erinnert Wochenende. Mich irgendwie an den hat er das abgeschrieben vom Max Frisch Fragebogen oder was? Weißt du?
Nee, das ist so ein geiler politischer Move, dass erstmal so eine neue Aufgabe in den Weg gestellt wird. Und wenn er und über die entscheidet eben nicht mehr die Öffentlichkeit, sondern Markus Söder, wenn er diese Aufgabe so richtig löst, dann wird er freigesprochen, und zwar von Markus Söder und nicht von der öffentlichen Meinung. Was für ein Taschenspielertrick. Also was für eine komplette Gemeinheit, ehrlich gesagt. Und ich finde das wirklich ich finde es absolut nieder und völlig furchtbar. Und ganz ehrlich, das hätte ich von Markus Söder nicht gedacht. Das ist natürlich nicht stimmt. Habe ich natürlich von Markus Söder gedacht. Aber naja.
Gut. Ey, trotzdem, ich will egal. Die 25 Fragen. Ich will den Fragebogen haben. Kann man bestimmt bald kaufen. Damit kann ich jetzt Kohle.
Den kannst du, ich kann nicht. Wollen wir die 25 Fragen mal durchgehen? Können wir gerne machen.
Will ich jetzt auch nicht. Nee, will ich wirklich nicht.
Ich kann die Fragen vorlesen. Aiwanger, lese ich hier vor. 25 Fragen. Aiwanger, pass auf. Hier sind die 25 Fragen. Da sind sie im Wortlaut. Fertig. Frage Nummer 1.
Wie stehen Sie zu Rammstein?
Wieso waren die Flugblätter in Ihrer Schultasche? Was wollten Sie damit? Und wieso haben Sie die Flugblätter nicht sofort vernichtet?
Ach komm, hör auf.
So, ich will jetzt gleich sagen. Warum ist der Verdacht auf Sie gefallen? Wie, weshalb und von wem wurde Ihre Schultasche durchsucht? Das ist einfach ein Freako in einer Abi-Klasse gewesen, wie man selber auch so 7 Freakos hatte in seinem Abi-Jahrgang, vielleicht auch teilweise selber einer war. Und jetzt tut er da einfach 35 Jahre später so, als wäre das sein fucking Bruder gewesen, Alter. Meine Güte, es ist so, Alter, Bayern, ey. Bayern.
Ja, komm.
Bayern, ne, das Land der Bewegung, München, die Hauptstadt der Bewegung, nicht groß weiter bewegt, würde ich mal sagen, ne, ist alles immer noch möglich.
So. Alles. Jan, ich wollte noch mal eine Sache fragen. Ja. Ich suche noch einen Titel für meine Platte gerade. Ich habe mehrere zur Auswahl. Ich will jetzt nicht hier alle durchgehen, weil es muss ja auch eine Überraschung bleiben.
Ich heiße Olli und du?
Ich heiße Olli und du, wird zum Beispiel gut. Oder Wodka-Bombe. Wodka-Feige-Bombe.
Mit Zungenkuss im Pubasch. Mit Olli Schulz.
Es gibt einen abwertenden Ausdruck, der längst vergessen ist, den ich irgendwie immer... Jetzt, es ist jetzt wieder obskur, ne? Aber früher hat man zu Schwulen ja oft gesagt oder zu homosexuellen Menschen, das ist ein warmer Bruder. Diesen Ausdruck kenne ich noch aus so als mal ganz früher. Und ich muss aber sagen, kann man nicht den Ausdruck mal positiv belegen, weil ich finde, ein warmer Bruder klingt eigentlich wie ein cooler Typ. Das ist ein warmer Bruder, der gehört zu mir.
Wollen wir das nicht der Gay Community überlassen, solche Begriffe?
Ich wollte es in den Raum schmeißen, der Gay Community. Also wir haben ja auch eine große Gay Community. Wie ihr das, ob man das Wort, ob das dann einfach für immer so wegbleibt und weil, wenn ich meine Platte Olli Schulz warmer Bruder nennen würde. Wäre das und das nicht abwerten wollen, weil ich das den Ausdruck echt gut finde. Ich finde, ey, Jan, wenn jemand mich fragt und sagt, bist du mit Jan, ist das ein Freund von dir? Sag ich, nee, ist ein warmer Bruder.
Also, ja, ich sehe das schon irgendwie den großen Aufmacher im Zeitstreitressort mit einem Pro-Text von Lars Weißbrot und einem Kontratext von Antonia Baum, warum das geht, warum das nicht geht.
Kann man sowas nicht. Aber ich meine das völlig unironisch. Mhm. Ich finde, ganz ehrlich, lass das mal auf dich wirken, ohne dann die negative Belastung. So, also Bewertung, warmer Bruder. Dicker, das ist ein warmer Bruder, das ist richtig korrekt. Kann man wahrscheinlich nicht mehr machen. Ich find's trotzdem manchmal bedauerlich um gewisse Sachen. Wie zum Beispiel, dass der Ausdruck warme Bruder negativ belegt ist. Und dass Leute mal gedacht haben, dass das eine abwertende Bewertung sein muss für Homosexuelle. Ich finde, das ist einfach schade, weil warm und Bruder sind zwei schöne Wörter.
Aber also ganz kurz meinen Beitrag, was ich eben schon sagen wollte, mein Beitrag dazu, ich habe diese Woche zufällig den alten Sean Connery James Bond gesehen, weil ich einfach so in meinem privaten Umfeld werden einfach so alte Filme mal so reingeschmissen und danach werden politische Diskussionen darüber geführt, ob man das, was man da gesehen hat, heute noch so machen würde. So ein bisschen quasi Abhärtung, aber auch ein bisschen Film, Kulturgeschichte und so. Und wir haben Diamantenfieber geguckt diese Woche, also Diamonds Are Forever mit Sean Connery.
Kannst du dich an die beiden... ich kann mich an die erinnern, weil es der letzte war.
Es ist von 71. Kannst du dich an die Bösewichte erinnern von oder an die Antagonisten von Diamantenfieber?
Es sind
zwei Männer, und zwar Mr. Wind und Mr. Kid. Und das ist jetzt, ich habe es nämlich völlig verdrängt.
Was, Christopher Lee? Nee.
Nein. Es sind, ich weiß gar nicht, wie sie heißen.
Warme Brüder? Also,
Es sind nämlich zwei, es ist nicht offen ausgesprochen, aber sie laufen Hand in Hand und es wird so, wie das eben war in den frühen 70ern, super konservativ, super reaktionär, werden die einfach als skurrile, schwule Bösewichte, aber auch so als Lachfiguren und da wird oft auch mal warm, hihihi, und da wird quasi allein, dass die beiden schwul sind, offensichtlich, wird da so so ausgestellt und auch so ein bisschen werden sie da dem Spott anheimgestellt. Und Mr. Wind und Mr. Kid, schwule Bösewichte, aber so nicht wie man es heute machen würde, sondern so wie das eben die reaktionäre Gesellschaft der 70er, 60er Jahre gesehen hat. Musst du dir mal angucken, und das ist wirklich sehr problematisch. Du musst dich also wirklich lange Gespräche
darüber. Ich frage mich dann immer, wenn man sich sowas anguckt, Filme aus den 70ern, wo das einfach auch noch der gängige Tenor war, dass man so geredet hat und so ein Bild über homosexuell und so verbreitet hat, ob man da wirklich anfangen sollte. Ich habe da ganz ehrlich, ich glaube, du siehst das anders, ich immer ein Problem mit das alles aufzuarbeiten.
Nein, das muss ich nicht.
Ich bin auch kein Fan von diesem wie heißt das nochmal, was man jetzt davor setzen will für Sachen.
Bei unserem Podcast ist jede Woche davor, Heineken entschuldigt sich für alles das, was jetzt kommt. Sorry,
das kann sein.
Sag Coca-Cola oder Zero. Das ist doch bei uns auch so. Machen wir uns mal nichts vor. Nee, ich finde das super, das so zu schauen, wie es war. Aber ich finde es auch gut zu gucken, was hat sich seitdem verändert. Und ich meine, das Frauenbild in James Bond, mal ganz ehrlich. Also mal
ich finde, das
ehrlich,
war ein gutes Frauenbild. Echt jetzt? Das war ein gutes Frauenbild. Da wusste man noch, was ist.
Ja, genau.
Da wusste man noch, da konnte man sich als einfacher Mensch noch orientieren. Da wusste man, die haben wenigstens noch, und heute, wer sollte ihn heute noch zurechtfinden
in dieser Welt? Also, ganz ehrlich, ich leide darunter nicht, aber wenn du lange dabei bist, du machst irgendwelche Sachen und die Welt dreht sich weiter und die Dinge verändern sich. Und ich bin eigentlich Fan davon, dass Dinge so sind, wie sie sind und abgeliefert zu einem bestimmten Zeitpunkt und dass es eigentlich schlau wäre, wenn die Gesellschaft den Kontext, in dem die Kunst hergestellt wurde, selbst checken würde und es selbst einordnen würde. Machen die meisten nicht, aber weil die Leute halt auch doof sind so. Und da kann ich auch einen Sender verstehen, der sagt, ja, ich helfe den Leuten ein bisschen und mache da eine Tafel vorher. Geschenkt. Bei diesem WDR-Ding finde ich auch ganz ehrlich.
Disclaimer.
Nein, ich finde, es ist einfach, der WDR ist einfach, WDR ist so unsicher
und
so, so defensiv.
Seit dieser Oma und Hühnerstall da nochmal, oder?
Die wissen überhaupt nicht, hat niemand mehr eine Meinung, da traut sich keiner mehr zu irgendwas zu stehen. Das Urteil, was die fällen, ist alles immer auch so super weich und es geht in alle Richtungen, ist es falsch. Die können es niemandem recht machen, weil sie selber nicht wissen, was sie wollen, so. Und das ist total, ich finde es total gefährlich beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wenn es so weit ist, dass sie sich in so eine Defensive manövriert haben, weil sie glauben, sie müssen allen Meinungen da draußen entsprechen und sie müssen es allen recht machen. Nee, du kannst als Sender auch sagen, das ist jetzt so, halt mal alle die Fresse und dich in der Diskussion stellen. Aber wenn du das verlernst oder auch kein Personal mehr hast, was bereit ist, sich in eine Diskussion reinzuschmeißen, dann kannst du natürlich nur verlieren. Wenn der Intendant immer sagt, ja, sie haben ja vielleicht recht und ja, wir wollen auch niemanden verletzen. Manchmal verletzt man Leute, manchmal ist man auch unterschiedlicher Meinung und dann muss man das eben ausdiskutieren. Wenn da aber niemand mehr im Laden ist, der diskutieren kann oder Bock darauf hat oder sich das traut, dann gelingt das natürlich nicht. Und wenn Redakteurinnen und Redakteure einfach Schiss haben vor Entscheidungen, dann treffen sie auch mal, wenn sie es gut meinen, falsche Entscheidungen. Und selbst wenn es eigentlich gut gemeint ist, ist es vielleicht trotzdem falsch. Und ich finde, das ist eine total gefährliche Entwicklung. Ich finde, es ist wirklich...
Aber ist es nicht überall gerade, ist es nicht bei allen Fernsehsendern gerade so?
In unterschiedlichen Schattierungen. Also ganz ehrlich.
Ich bin jedenfalls wahnsinnig froh, dass ich gerade keinen regelmäßigen Fernsehjob hab. Aber jetzt kommt echt eine Bitte an dich, Jan. Ich würde Sonntag gerne mit dir endlich über die Aktenzeichen XY-Dokumentation reden.
Oh, ich hab's immer noch nicht gesehen. Ich muss sie dann gucken dafür.
Deswegen wollte ich dich heute dran erinnern und euch auch nochmal auffordern, weil ich die wirklich wieder so gut fand von Regina Schiller, heißt sie, glaube ich, ne? Und Schilling oder Schiller, dass ich den Namen gerade nicht richtig sage oder weiß, wahrscheinlich Regina Schilling, genau. Diese Sendung ist kein Spiel über die Arbeiten von Ede Zimmermann, der, glaube ich, über 30 Jahre lang diese Sendung Aktenzeichen XY moderiert hat. Ganz also toll.
Ich würde mal sagen, der hat teilweise selbst das Messer geführt, wenn ein Fall nicht spektakulär genug war.
Ja, ja.
Ist dann einfach nochmal selber auf so einen dunklen Feldweg gelaufen und hat dann Leuten aufgelauert, um Filme zu produzieren.
Ich habe auch noch nicht ganz, aber es sind wirklich interessante Erkenntnisse und auch Einblicke.
Auch eine
Aufarbeitung über eine Zeit, die auch ein Frauenbild zum Beispiel gefordert hat, wo man eben gefördert hat, wo die Frauen als unsicheres, wenn sie einen falschen Lebensstil führt, sollte sie sich nicht wundern. Und muss kurz an, wird da zum Beispiel in so einem Mordfall gesagt, dass er halt zu einem Mord kommen könnte oder ähnliches. Schaut es euch an. Ich würde gerne mit dir darüber reden.
Das müssen wir total gerne
unbedingt mal machen.
Ich habe eine kleine Aufgabe noch für dich. Im Zuge meiner großen Imbiss-Doku-Nachschau-Marathon-Arbeit, also nachdem du mir diesen Imbiss Doku-Ding vom NDR da reingesetzt. Das habe ich ganz viele davon gesehen. Auch von so einer von so einem Trucker-Motel mit der taffen Rosi, die irgendwie da auch in Norddeutschland irgendwie so ein Imbiss führt. Alles mega gut und so. Aber dann habe ich neu, vielen Dank, das haben mir total viele Leute zugeschickt, eine Ausgabe des NDR-Formats Brot und Stulle gesehen. Offensichtlich hat sich der NDR jetzt spezialisiert, im Rahmen seines sehr wichtigen öffentlich-rechtlichen Auftrags, Imbissbuden nicht nur zu porträtieren, sondern auch Bäckereistuben in Norddeutschland. Und tatsächlich gibt es die aktuelle Ausgabe des Formats Brot und Stulle vom Norddeutschen Rundfunk über meinen alten Bäcker, ist der Sohn des Bäckers, bei dem ich früher immer mein Brötchen gekauft habe, mein Croissant und eine Capri-Sonne. Das war das Essen, mit dem ich mich 4 Jahre in der Grundschule ernährt habe. Und Capri-Sonne Orange und ein Croissant von der Bäckerei Hellwig. Der Vater Martin Hellwig hat dann irgendwann den Laden dicht gemacht und sein Sohn Jona, habe ich in der Sendung auch schon mal drüber gesprochen, hat dann mit so einem ganz neuen Konzept, der ist 28 und hat 2018 mit Anfang 20 eine Bäckereistube aufgemacht. Und ich sag dir eins, Olli, ich fahre wirklich regelmäßig nach Fegesack oder nach Gron, da mal lieben Gruß an die Recherche des NDR, ihr habt das falsch recherchiert. Das ist nicht in Fegesack, das ist in Bremen Gron. Jonas Backstube ist nicht in Fegesack, das ist in Gron. Auf jeden Fall hat er eine Backstube aufgemacht und das schmeckt so wahnsinnig lecker, dass ich da hinfahre und mir Sachen einfriere, damit ich in Berlin auch essen kann. Regelmäßig friere ich das ein. Brot und Stulle, liebe Grüße, Jonas Brotbude heißt nicht Backstube. Jonas Brotbude, einer, der ein Bäcker meines Vertrauens, der geht sogar so weit, der hat sogar einen Bauern aufgetrieben, damit er weiß, wo das Getreide herkommt, was dann auch im Umland von Bremen angebaut werden soll. Der ist ein Freak und das Brot schmeckt mega gut. Bam!
Bam, nochmal schön Brotwerbung am Ende gemacht.
Local Hero und nochmal Local Hero, einen lieben Gruß an Kilian, weil in den Sommerferien hat jemand meine Spieluhr, die ich seit 10 Jahren kaputt im Keller habe liegen lassen.
Repariert, ne?
Repariert. Kilian, ich habe ihn bezahlt, natürlich ganz fair, weil das sehr, sehr lange gedauert hat. Er hat, glaube ich, dann so ein bisschen aus schlechtem Gewissen, weil er so viele Arbeitsstunden hatte und ich die auch alle bezahlt habe. Ich habe gesagt, ey, ganz ehrlich, Kilian, das ist dein Job, ich will nicht, das bezahlt man ganz normal. Es war aber sehr teuer, weit den Materialwert der Spieluhr übersteigend. Hat er mir so ein PDF gemacht, wo er dann nochmal aufgeschrieben hat, wie das genau passiert ist und was genau heile gemacht werden musste. Vielen Dank, Kilian. Die Spieluhr funktioniert wieder. Der Apfel bewegt wieder seine Augen. Es ist alles wieder in Ordnung. Vielen Dank dafür. Kleiner Local Hero Kilian aus Köln. Ohne dich wäre alles schlecht. Dankeschön. So, das war meine Danksagung. Ich habe nicht mehr auf der Platte. Ich muss
es ist auch die kleine Sendung. Ich habe nur noch große Themen, die besprechen wir alle am Sonntag, wenn es wieder heißt Fest und Flauschig, das Original nur auf Spotify. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Restwoche. Jan macht jetzt sein Business in Hamburg weiter. Ich gehe gleich zu Bill Burr, der nämlich gerade in Berlin ist und
noch
gespielt. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und darüber reden wir bestimmt auch am Sonntag. Bis dahin, macht's gut. Danke fürs
Zuhören. Tschüss, schöne Woche, bis Sonntag. Ja.